Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind weiterhin hinter dem Geld her, denn wir wollen seiner habhaft werden. Deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Und wenn schon Geld die Welt regiert, dann wollen wir wissen, was uns da regiert.
Und heute in der Staffel Kapital wollen wir uns begeben, ja, wieder ein ganzes Stück zurück in der Zeit, in die Antike. Und du kannst dann nochmal den schönen Titel sagen, den wir dieser Folge geben.
Sehr gerne. Das geächtete Leben der Höker, wenn ich es richtig erinnere. Das geächtete Leben der Höker. Ich freue mich sehr. Wir hatten uns ja darauf verständigt, Eske, dass du uns durch diese Sendung führst, was ja auch sinnvoll ist. Du hast ja in ein großer Teil deines Buches über das Geld handelt ja genau davon, von Welten ohne Geld. Und wir hatten es ja schon in der Staffel 1 und 2 gemacht, wo wir die ersten zwei Bestimmungen des Geldes hatten, dass du uns in eine andere Zeit führst, in der immer schon behauptet wird, das sei schon Geld, und du zeigst uns die Unterschiede. Und heute ist es ja um Kapital, wo auch dort verlässlich sich viele Menschen und sogenannte Experten finden, die sagen, nee, Kapital, das gab's doch schon in der Antike. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir gemeinsam da eintauchen können oder ich mit dir eben hören kann, wie es in der Antike war und warum das möglicherweise doch kein Kapital ist.
Ja. Also, Antike. Tatsächlich, wir begeben uns dorthin und haben uns eben damit auseinanderzusetzen, dass da allgemein davon ausgegangen wird, es gäbe dort Geld und durchaus auch Kapital. Tatsächlich werden wir eben auch da das aufsuchen, eine Stelle aufsuchen, wo sich so eine Ähnlichkeit zeigt, wo tatsächlich Leute aus etwas mehr davon machen wollen oder beziehungsweise müssen, also parallel zu der Kapitalfunktion des Geldes, wo wir ja sagen, Geld unterliegt der Notwendigkeit oder setzt die Notwendigkeit, zu mehr Geld gemacht zu werden, damit es überhaupt mit dem Geld funktioniert. Hier also, wir werden auf eine Formähnlichkeit stoßen und werden aber trotzdem eben feststellen, dass es sich da weder um Geld noch um Kapital handelt. Wir werden uns dafür jetzt heute mal mit einem Text befassen aus der Antike. Und zwar von dem berühmten Marcus Tullius Cicero, der zum Glück genug Zeit neben seinen ganzen Einsätzen für das Gemeinwesen in den verschiedenen Ämtern gefunden hat, um auch Bücher zu schreiben. Er hat sie insbesondere diktiert seinem Schreibsklaven, den er selbstverständlich hatte.
Wirklich, der hat einen Schreibsklaven.
Ja.
So verwerflich wäre, könnte ich gut gebrauchen. Ja, genau.
Entschuldigung. Könnte ich sicher nicht. Der würde mich so durcheinander bringen, wenn ich jemanden da diktieren müsste. Aber bei Cicero ist es also überliefert, dass er wirklich eben am frühesten Morgen gleich aufgestanden ist, Schreibsklave her und hat diktiert, bevor er überhaupt dann ans Tagewerk ging, also meistens eben mit Prozessen oder Senat oder was da halt für einen Römer am Vormittag anstand. Nachmittags hat man sich ja in die Thermen dann zurückgezogen.
Auch kein schlechtes Leben. Sag mal, Eske, in welchem Jahr sind
wir ungefähr? Genau, das wollte ich unbedingt auch mal sagen. Wir sind jetzt im ersten Jahrhundert vor Christus. Das heißt, vielleicht kann man sich dann etwas besser darunter etwas vorstellen. Es ist die Zeit, wo auch Cäsar lebt. Cicero wird 106 vor Christus geboren, Cäsar 100 vor Christus. Sie sind also wirklich Zeitgenossen. Die hatten auch miteinander zu tun, sind auch aneinander geraten. Wir wissen, Cäsar wird im Jahre 44 vor ermordet, im Jahr darauf die politischen Wirren, die darauf eben ausgebrochen sind, lassen auch den Cicero nicht unbehelligt. Im Jahre darauf wird er auch ermordet, also Cicero. Wir sind also in dieser, wenn man so will, Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus, noch in der sogenannten Republik, also bevor dann in der Folge von Caesar die Kaiserzeit mit Augustus beginnt. Aber das sind zwar für Rom und für das Römische Reich starke Umbrüche, die ändern aber das, was wir jetzt hier behandeln, daran ändern die wenig. Die Schrift, mit der wir uns hier stöhnen, auseinandersetzen können, lautet De Officiis, das heißt über die Pflichten oder vielleicht besser eben über das pflichtgemäße Handeln, über das, was sich gebührt. Cicero stützt sich da sehr auf ein griechisches Vorbild. Und da haben wir einen Titel, der eben das in die Richtung weist. Pflichten im Sinne von das, wozu man als Teil eines Gemeinwesens verpflichtet ist. Also in gewisser Weise eine ethische Schrift. Was ist richtig zu tun? Und wir haben das Glück, dass Cicero da einmal der Frage nachgeht, was für Tätigkeiten, Berufe, wenn man so will, jetzt wie eingeschätzt werden, wie werden die geschätzt? Wir würden ja sagen, ja, na gut, also heutzutage Müllmann ist nicht so angesehen wie Manager oder gerade umgekehrt Manager, das ist wirklich das Verächtlichste und Müllmänner, die machen noch was Ordentliches. Also da könnte man darüber streiten. Einen solchen Streit gibt es in der Antike darüber, wie diese Berufe eingeordnet werden, nicht. Also ich werde jetzt immer wieder vorlesen aus diesem Text. Ich habe ihn sowohl lateinisch, also im Original hier, als auch in einer Übersetzung. Es ist also hier eine zweisprachige Ausgabe. Das ist die Reklam-Ausgabe hier. Und Cicero schreibt da, was ferner die handwerklichen Berufe und Erwerbszweige angeht, die als eines Freien würdig und die für schmutzig zu gelten haben, so haben wir etwa Folgendes mitgeteilt bekommen. Er beginnt also eine Frage, welche Berufe, also hier ist die Rede von Artificia, also irgendwelche Tätigkeiten, die eine Kunstfertigkeit voraussetzen, oder einfach nur Quaestus, das wäre eben der Erwerb. Welche Arten von Erwerb sind eines Freien würdig? Wir müssen uns klar sein, das ist ein Gemeinwesen, in dem es Freie und Unfreie, nämlich also Menschen gibt, Sklaven. Und da wird durchaus unterschieden. Jetzt nicht direkt nach Frei und Sklave, sondern eben was eines Freien würdig und was für schmutzig zu gelten hat. Allen Ernstes, also ist eine völlig selbstverständliche Einschätzung von bestimmten Erwerbsarten, dass man sie schmutzig nennt. Sordidus, also es ist völlig gnadenlos, da muss man nicht irgendwelche Feinheiten irgendwie noch versuchen reinzulegen. Nein, das heißt wirklich schmutzig. Erwerbszweige, da würden wir natürlich jetzt sofort denken, ja, wie kommen die Leute zu ihrem Geld? Nein, Erwerb ist einfach nur der Erwerb dessen, wovon man lebt. Um es gleich vorwegzunehmen, also dieser Absatz, dieser längere Absatz endet mit dem schönsten Erwerbszweig oder Erwerb, nämlich der Landwirtschaft. So, es ist also vollkommen klar, ein Römer hat am besten von seinen Ländereien zu leben. So, und da geht es nicht um Geld, sondern wirklich um das, wovon man lebt. Gut, wir folgen ihm jetzt mal. Nicht alle diese Erwerbszweige, diese Quaestus, werden wir uns anschauen, aber mal die ersten. Es geht alles ziemlich kurz dahin. Zunächst werden die Erwerbszweige missbilligt, die sich der Ablehnung der Menschen aussetzen, wie die der Zöllner, der, jetzt zitiere ich nur die Übersetzung, der Geldverleiher. Das sind die Feneratores, das sind zwar Verleiher, aber die verleihen kein Geld. Das ist etwas, was wir automatisch in unseren Übersetzungen immer finden, dass in diese Texte einfach Geldverhältnisse, das Geld selber rein projiziert wird. Dass Wörter übersetzt werden unter Verwendung von Geld oder Buchstaben, will ich eben als Geld. Auch das ist jetzt schön heute mal, wenn wir mal so einen Text haben, wo wir sehen, wo wird das einfach vorausgesetzt, blindlings. Und jemand, der dann das Original nicht überprüfen kann oder eben den Zusammenhang nicht nachgehen kann, der wird einfach blindlings aufnehmen. Aha, ja, selbstverständlich. Hier, die Fachleute sagen es ja, in der Antike gab es Geld. Der Verleih, der kann Münzen betroffen haben, also diese Feneratores, die können Münzen verliehen haben und fordern die entsprechend unangenehm zurück. Und der Zöllner, das ist einer, der halt den Zoll erhebt, wenn irgendwas da am Hafen landet. Im Lateinischen heißt es sehr schön, das sind Erwerbsarten, die den Hass der Menschen auf sich ziehen. Und weil sie das tun, ist also verständlich, die sind nicht sehr angesehen. Nächster. Eines Freien unwürdig und schmutzig sind die Erwerbsformen aller Tagelöhner. Also Leute, deren Arbeitsleistung nicht handwerkliche Geschicklichkeiten erkauft werden. Arbeitsleistung, das klingt viel zu modern. Steht hier im Original von denen, also die Opera, die Mühe, einfach nur die Anstrengung bezahlt wird und nicht das, was sie können. Keine Ars, keine Artes, keine Kunstfertigkeiten. Und das ist eben das Verächtliche, kein Können, sondern wirklich nur die Anstrengung. Und dann noch deutlicher, in der Übersetzung nicht sehr deutlich hier, denn es ist bei ihnen gerade der Lohn, ein Handgeld für ihre Dienstleistung. Finde ich unverständlich gemeint ist, denn bei ihnen ist gerade das, der Lohn, den sie bekommen, sozusagen ein Zeichen Servitutis ihrer Knechtschaft, also ihres Sklavenstandes. Sie müssen keine Sklaven sein, aber sie werden wie Sklaven behandelt. Also die Bezahlung, die diese Tagelöhner bekommen, macht sie für einen antiken Menschen einfach einem Sklaven ebenbürtig.
Das ist ja irre. Das heißt also praktisch dieses für jemanden arbeiten müssen, kennt man im Sinne dessen, dass es ein Sklave tut.
Richtig.
Der wirklich freie Bürger hat seine Ländereien, ne, lässt dort Sklavenlandwirtschaft betreiben, ist deswegen ein sehr hoch angesehener Landwirt, ja, obwohl er es selber vielleicht gar nicht tut. Aber er tut es aus freien Stücken und für sich. Und wenn jetzt ein Mensch so weit sinkt in dieser Logik, dass er seine Arbeitsleistung, ohne dass er ein Sklave ist, trotzdem jemanden anbietet, für schäbig genug, sogar dafür irgendeine Art von Entlohnung anzunehmen, ja, dann ist es noch viel schlimmer als ein Sklave, weil er macht es sogar noch freiwillig, sich zum Unfreien. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Ja, vielleicht nicht schlimmer, aber das ist wirklich der Ausweis seines quasi Sklavenstandes und folglich schmutzig. Ja, also die Tagelöhner, also gerade wenn wir, das ist schön, wie du das vergleichst, eben heutzutage, gell, also wo es selbstverständlich wäre, ja, man geht arbeiten. Und jeder, der Arbeit hat, wird deswegen gut angesehen. Aber hier ist es also wirklich das Gegenteil. Diese Arbeitsleistung, der Verkauf seiner Arbeit macht dich zu einem schmutzigen Menschen. Ja,
ja, super. Nee, also wenn man bedenkt, heute ist ja wirklich die Identifikation mit Arbeit, also und zwar mit Lohnarbeit, die sich ja einerseits daraufhin bezieht, wie viel kriegt man Lohn und damit ist man schon wer. Deswegen fand ich am Anfang deinen Vergleich mit dem Manager ganz gut. Und auf der anderen Seite kommt so der nächste Schritt, ist es irgendwie sinnvoll, ja? Macht es irgendwie Freude, wie gering ist die Mühe? Und wenn wir jetzt sagen würden, naja, Geld gab es schon immer, sie Antike, diese Fraktion, wenn sie dann sagt, guck mal, auch Lohnarbeit gab es schon immer, dann sagen wir, ja genau, wenn es das Gleiche ist, müsst ihr wissen, die finden euch alle schmutzig. Ja? Alle so freiwillige kleine Sklaven. Was aber vollkommen weg von unserem Haupttext führt, Eske.
Nein.
Wir gehen weiter, wir wollen nicht zum Kapital, oder?
Ja. Aber andererseits, denk dran, gerade Kapital wird ja häufig oder in aller Regel eigentlich mit Produktionsverhältnissen, mit den, mit Besitz, mit Eigentum an Produktionsmitteln verbunden. Ja. Und da hätten wir das und wir sehen, wie anders da diese Verhältnisse sind. Gerade bei bezahlter Arbeit. So, ja. Jetzt aber kommt der Passus, auf den du dich noch mehr freust. Für schmutzig muss man auch diejenigen halten, die von den Großhändlern Waren erhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Aha. Diejenigen, die von den Großhändlern Waren erhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Das ist also der typische Händler eigentlich. Was für uns unklar ist, beziehungsweise missverständlich, ist hier die Übersetzung von dem Großhändler. Das sind im Lateinischen einfach die Mercatores, wobei Mercatores an dieser Stelle nicht ganz spezifisch klingt. Mercator ist überhaupt allgemein derjenige, der Waren heranbringt und eben verkauft. Hier ist aber tatsächlich, und insofern hat die Übersetzung recht, eine bestimmte Art von Händler gemeint, nämlich das, was er Großhändler nennt. Was ist das? Großhändler sind nicht diejenigen, die sozusagen im Großen einkaufen und dann an die Kleinhändler weitergeben, sondern das sind Leute, Bürger, die auf irgendeine Weise nach außen gehen, also das heißt in die Ferne fahren, um von anderen Völkern aus anderen Gegenden etwas einzutauschen, was es in dem eigenen Gemeinwesen eben nicht gibt oder eben nicht genug gibt. Und die das, wir würden sagen, als Privatleute eben unternehmen, das in das Gemeinwesen zu transportieren. So, hier jetzt ist aber, wir kommen auf die nochmal zurück, hier ist jetzt aber mal speziell die Rede von dem kleinen Händler. Das hat hier jetzt im Moment an der Stelle kein eigenes Wort, darauf kommen wir noch, sondern es wird einfach nur beschrieben. Die kaufen von diesen Händlern, von den Leuten, die da von außen kommen, mit einer Schiffsladung an eingetauschten Gütern, diese Leute kommen nicht von außen, sondern kaufen vom Schiff herab zum Beispiel eben etwas und gehen damit mehr oder weniger hausieren. Ja, und die sind schmutzig. Warum? Erfahren wir gleich. Das gibt nämlich so einen Grund an. Aber für uns ist es mal wichtig, dass die Antike diese Art von Handel ganz entschieden, auch mit eigenen Wörtern, unterscheidet von dem, was den Handel im Großen anbelangt, also diesem Handel von außen. Das sind nämlich die Höker, nach denen unsere Folge heute eben heißt. Das ist im Griechischen Kapelos, das ist also dieser Händler. Im Lateinischen gibt es den Kaupo als eigenes Wort. Wer Latein kann, lernt es eigentlich eher als Gastwirt, aber das gehört einfach zusammen. Ein Gastwirt, was ist ein Gastwirt? Das sind nicht etwa Leute mit irgendwelchen Nobelrestaurants, sondern die haben halt irgendwie einen Stand mit einem Topf, Und da geben sie sagen vom auf dem Stand auch was zu essen, aber die verkaufen halt auch alles mögliche Zeug. Das ist so ein Gemischtwarenladen, eventuell mit angeschlossener Suppenterrine, die man da kaufen kann.
Es gibt ganz kurz für mich, also ich habe es so jetzt richtig verstanden. Das Irreführende, von einem Großhändler zu reden, wäre das, dass wir heute ja Großhändler so kennen, dass sie direkt mit den Produzenten in Beziehung stehen, große Mengen einkaufen, ja, damit eine Logistik haben, die dem Kleinhändler überlegen ist, wenn er direkt von den Produzenten kaufen können müsste. Er gibt dann das weiter an die kleineren Händler und nimmt natürlich da einen kleinen Abschlag, kann daran auch mitverdienen und der kleine Händler verkauft es dann weiter. So, sondern der Mercator, oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Groß-, also der Fernhändler. Jemand, der eben praktisch auf irgendeine Art von Reise gegangen ist, mit Schiff, wie auch immer, und Waren bringt, die er eingetauscht hat. Und der Höker, von dem wir jetzt sprechen, ist derjenige, der von denen, die mit den Gütern ankommen, die sie von fern haben, sie irgendwie eintauscht und sie dann wieder weiter irgendwie verkaufen wird. Richtig?
Sehr gut zusammengefasst.
Super. Ja. Genau. Und das ist ja auch tatsächlich erstmal, was ich gut finde, ist, das ist eben nicht nur nicht dasselbe, es ist noch nicht mal das Gleiche wie heute. Mhm. Es ist was völlig anderes. Und trotzdem scheint es ja erstmal eine Verwandtschaft zu haben, denn wenn ich jetzt richtig erinnere, sind ja die Höker diejenigen, die irgendwie davon leben müssen, dass sie was eingetauscht haben und wieder weiter vertauschen.
So ist es. Nochmal.
Genau. Mhm. Aber ich denke, dazu kommst du jetzt, genau.
Ja. Mhm. Aber nochmal, tatsächlich eben dieser Fernhändler, Großhändler, also dieser Privatmann, der eben sich mal so eine Fahrt antut, um was einzuladen, der hat im Griechischen wirklich einen eigenen Namen, das ist der Emporos. Also der eigentlich, der sich auf den Weg, Poros, der Weg, also der sich auf den Weg macht. Da hört man schon im Begriff, das ist also etwas, ein Reisender, der sich also von weiter weg holt. Dafür hat das lateinische gut, Negotiator, auch einen Begriff, aber der spricht nicht so, so deutlich. Gut, wir haben jetzt also mal unsere Höker, unsere kleinen Leute. Wirklich in diesen Begriffen steckt auch Institor zum Beispiel, wäre noch ein lateinisches Wort für diesen Kleinhändler. Das ist Institor, jemand, der sich hinstellt, also der seine Lade da irgendwo aufschlägt, seinen Laden, also irgendein Gestell. Oder eben auch, das ist eindeutig auch so überliefert, eben der als wirklich als Hausierer von Haus zu Haus geht. Also auf diesem Niveau bewegen sich diese Händler. So, und jetzt, die sind schmutzig. Warum? Ich lese nochmal die Übersetzung vor und muss sie dann etwas deutlicher machen. Diese Leute nämlich dürften nichts voranbringen, ohne gründlich zu lügen. Es gibt aber nichts Schändlicheres als Unwahrhaftigkeit. Aha. Sie dürften nichts voranbringen. Das heißt, nihil enim proficiant. Sie würden keinen Nutzen haben. Übersetze ich mal klarer, wenn sie nicht ordentlich lügen würden. Nisi admodum mentiantur.
Ich habe schon eine Ahnung, wo die Lüge besteht. Ich freue mich schon auf die Pointe. Mach weiter.
Die Gemeinheit ist jetzt, Cicero erklärt nicht, warum es bei denen.
Ach, er tut's nicht.
Nein, das erklärt er nicht. Warum? Weil es für ihn völlig selbstverständlich ist. Er setzt voraus, dass warum die lügen müssen. Liegt.
Darf ich eine Vermutung anstellen?
Ja, gerne.
Nee, du, nein, das ist deine
Vermutung. Nein, gar nicht.
Und zwar die Vermutung, was man auch zum Teil ja noch im Mittelalter kennt: Wie kann ein Mensch etwas gegen etwas eingetauscht zu haben, zum Beispiel eine normierte Münze, ja, und es dann teurer weiterverkaufen? Das ist doch die Lüge. Dass etwas, das gleich gegen gleich irgendwie abgeschätzt wurde, kann nicht an einer anderen Stelle plötzlich ungleich sein. Das ist nicht nur mathematisch inkorrekt, das muss die Unwahrheit sein. Geht es in die Richtung?
Sehr richtig, sehr genau getroffen. Ja. Nehmen wir Rick eben den Fall, dass ein solcher Händler mit Münzen zahlt. Das ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Muss nicht so sein. Er kann. Da kann auch was anderes getauscht werden, aber in der Hauptsache, sagen wir mal, sind das Münzen. Er geht also zu diesem von außen kommenden Schiff, Seefahrer und kauft, jetzt machen wir ein einfaches Beispiel, kauft einen Mantel. Und jetzt haben die beiden ja ein Gefühl dafür, was jetzt dem Mantel entspricht. So und so viele Münzen, Denare, Ass oder was, entsprechen dem Mantel. Achtung, es heißt nie, dass diese Menge Ass die gleiche Menge Wert darstellen würde wie der Mantel. Ja. Ein solcher Gedanke gibt es nicht. Einen solchen Gedanken gibt es nicht. Sondern diese Menge Metall in Form von Münzen entspricht diesem Mantel. Das ist darüber, ja, oder das sagt jetzt also dieser Einkäufer, dieser kleine Händler, nimmt den Mantel, geht um die nächste Straßenecke und verkauft den weiter. Das heißt, er verkauft den sofort weiter. Das muss jetzt nicht sich um Minuten handeln, aber ich muss sagen, doch bald. Der hat kein Riesenlager an Waren. Der muss die immer gleich verkaufen. Schnell jedenfalls. Geht also dahin und sagt, verkauft den und sagt, ja, der Mantel für den, der entspricht einer größeren Menge an Metall, einer größeren Menge an Münzen. Warum? Er muss, für ihn muss sich ja dieser Kauf, Verkauf tatsächlich lohnen, Profikere, in Form des Tauschmittels. Hier bei diesen Leuten haben wir also den Fall, es ist das gleiche oder dasselbe Tauschmittel, mit dem er kauft und für das er dann etwas verkauft. Damit er also da etwas hat, da haben wir dann schon eine entsprechende Situation wie zum Geld. Es ist das gleiche Tauschmittel. Also im selben Mittel muss sich das irgendwie lohnen, muss also einen Unterschied geben, nämlich in dem Sinne, dass es für mehr verkauft wird. Im einen Fall sagt dieser Höker, ja, der für den Mantel gebe ich 100 Münzen. Und im anderen Fall sagt er, für diesen Mantel muss man unbedingt mindestens 150 Münzen geben. Das heißt, er muss lügen. Er muss einmal so sagen und einmal über die gleiche Sache, über dieselbe Sache sich anders äußern. Natürlich in seinem Interesse, das jeder auch natürlich kennt. Und es ändert nichts. Dieser Gewinn ist eine Lüge oder basiert auf einer Lüge. Und eine Lüge, das ist Vanitas, also das ist wirklich schäbig, das ist unehrenhaft, unehrlich. Also sind diese Leute schmutzig. Ist also schon erstaunlich. Also das Grundprinzip, das wir vom Geld kennen, das Tauschmittel muss mehr werden. Hier haben wir es tatsächlich. Und jetzt übertragen vom Geld würde das heißen, diese Höker gehen mit den Münzen wie mit Kapital um. Wie könnte man sagen? Also es ist ähnlich. Aber sie, das ist natürlich... Erstens haben diese Münzen eben noch nicht das Wesen von Geld. Warum nicht? Weil nicht diese ganze Stadt oder dieses Gemeinwesen von diesen Münzen lebt. Nicht die ganzen Leute sind da angewiesen darauf, zu Münzen zu kommen. Das heißt, dieser Höker kann jetzt nicht mit den Münzen beliebig irgendwas weiter einkaufen, sondern es ist für ihn auf kurze Distanz ein Tauschmittel. Und sehr weit reicht es nicht, diese Distanz, wo er das einsetzen kann. Und insofern eben, genau, ist er auch selber eben eher nicht Teil der Gemeinschaft dieser Höker, sondern steht er ausdrücklich am Rand. Also nur er ist ausnahmsweise da in der Lage oder in der Situation, aus einer Menge Münzen mehr Münzen zu machen oder eben mehr Münzen zu gewinnen. Dafür muss die Menge der Münzen nicht insgesamt mehr werden und so weiter. Das ist ja wirklich, das spielt in einem solchen Gemeinwesen nur am Rande beiher.
Mhm. Eske, darf ich einhaken?
Gerne.
Super. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bei uns jetzt die ersten zwei Staffeln schon gehört haben, werden große Teile sofort bejahen und sagen, ja, genau. Erst wenn alle Menschen von Kaufen, Verkaufen leben müssen, ja, wird das Tauschmittel zu einem reinen Mittel, wird es zu einem allgemein notwendigen Mittel, muss es kontinuierlich sich fortsetzen, erst dann entsteht Wert. Wenn eine normierte Münze gleichgesetzt wird, nur nicht mal gleichgesetzt, also in Abschätzung kommt mit irgendwelchen Waren, dann ist es praktisch eine sich würdig erklären von Qualitäten, mhm, ja, und nicht ein äquivalenten Tausch im Sinne von gleichen Wertes. Ja? Würden alle zustimmen und sagen, ja, und es stimmt, das ist ja auch noch nicht allgemeines Prinzip, es ist ja nur für die Menschen am Rande. Aber könnten die jetzt einwenden und sagen, aber Eske, ja, es ist doch schon das Prinzip von Kapital. Ich muss etwas Normiertes nehmen, um etwas zu kaufen, das weiterverkaufen als teurer, um dann einen Gewinn zu machen, mit einem Tauschmittel einen Gewinn zu machen, mit dem ich dann mich versorgen kann. Müssen wir da nicht einfach so sagen, Kapitalismus ist eben erst, wenn Geld in die Welt kommt, weil dann praktisch das Prinzip dieses Kapitals aus der Antike, etwas kaufen und teuer verkaufen zu müssen, allgemein und notwendig wird und sich eben auf Geld bezieht. Aber haben wir da nicht schon in der Antike in dem Sinne Kapital? Das wäre ja der Punkt, an den man hier einwenden könnte.
Und dem könnte man soweit zustimmen, als wir ja auch wissen, der Begriff Kapital, der stammte ja noch aus Zeiten, bevor es zum Geld kommt, nämlich einfach auch der einfach beschreibt, wenn etwas verliehen wird, dann wird erstens erwartet, dass das zurückgezahlt wird. Und eben zur Belohnung dafür, dass es ja jemandem geliehen worden ist, eben irgendetwas in Form von mehr, also ein Zins. Und dafür wird ja das Wort Kapitale eben gefunden als das Hauptstück, zu dem ein Zusatz eben als Zinn eventuell fällig wird. Also allein dieses eine Menge vom Gleichen, die zu einer größeren Menge werden soll, kann man auch schon Kapital nennen. Man würde nur eben damit das Kapital verfehlen, das den Kapitalismus ausmacht, und nämlich wo das unbedingt diese Allgemeinheit voraussetzt, überhaupt eben dann auch da diese Form von Tauschmittel, die selber nichts mehr besteht. Aus diesem Tausch nochmal der Höker, dass die da mehr Münzen brauchen, das ergibt überhaupt keine Notwendigkeit, dass insgesamt die Menge der Münzen wachsen müsste, denn der eine braucht in dem Fall mehr, und Münzen liegen ungebraucht auch eben in Mengen bei den, ja, was weiß ich, bei diesen Großgrundbesitzern, also bei den edlen, freien Bürgern. Und da braucht es also überhaupt nicht dieses Wachstum. Also die entscheidenden Merkmale des kapitalistischen Kapitals hätten wir hier nicht. Wir könnten, wenn wir wollten, das Wort dazu verwenden, aber dann muss uns klar sein, es liegt trotzdem zwischen diesem Kapital und dem kapitalistischen eine große historische Grenze.
Ich meine, das Thema gibt es ja auch bei Marx, genau im gleichen Sinne. Ja, also es ist Marx ja nur, hat nochmal anders angefangen, ja auch sagt, es gibt so Einzelkapitalien im Sinne von, dass es so Händlerkapital schon früher gab oder Kaufmannskapital, glaube ich, heißt es bei ihm. So, aber wenn es zum Prinzip der Gesellschaft wird,
ja,
das allgemeine notwendig, Geld erwirtschaftet werden muss, spricht man im Ganzen von Kapitalismus. Und trotzdem glaube ich aber auch, Eske, dass du sagst, ist noch ein Unterschied dessen, was dann nochmal Kapital ist. Ja? Also ich weiß nicht, ob es hilft, wenn man sagt, nach Inhalt und Form zu unterscheiden. Ich glaube eher nicht so sehr. Aber was wir haben ist, selbstverständlich gibt es einzelne Gruppen oder einzelne Menschen, das haben wir schon in Staffel 1 und 2 auch gesagt, die auch vor dem Geld schon davon leben mussten, dass sie in irgendeiner Weise kaufen und verkaufen, also allein Handel, die sich nicht selber versorgen konnten, sondern nur sich versorgen konnten, indem sie tauschen. Sagen wir, ja, das gab es auch schon früher. Und die müssen, wie auch immer, irgendwie eine Rechnung anstellen, dass sie davon überleben. Du hast ja vorher gesagt, es ist ja noch nicht mal notwendig, dass es die gleiche Münze sein muss. Mhm. Aber wenn ich ein Gefühl dafür habe, dass ich jetzt meinetwegen, ich gebe so eine bestimmte Menge Silbermünzen, ja, dem Fernhändler, und dann habe ich das Beispiel Mantel, hatten die wirklich Mäntel da oder ist es, wir sind ja noch nicht in der Textilindustrie, aber lassen wir das mal. So, der Mantel vom Wikinger da, was dieser wunderbare aus Robbenfell und so. Jedenfalls, ich habe diesen Mantel und gebe ihn weiter. Und derjenige würde mir jetzt keine Silbermünzen geben, wenn er es nicht hat. Ja? Aber ich könnte dort umfangreich Essen oder was auch immer kriegen. Ja? So, dass ich weiß, ich kann mich irgendwie damit versorgen. Dann kann die Rechnung immer irgendwie aufgehen, muss es auf Dauer auch aufgehen. Ja, so. Aber das heißt, es gibt es nur vereinzelt und es gibt es nur für einzelne Menschen. Aber trotzdem ist doch nochmal ein Unterschied, wenn wir Geld haben als dieses reine Tauschmittel, Geld als Wert, ja, als das, womit wir überall einkaufen können, ja, und überall auch verkaufen können, virtuell, wo sich eben Käufer finden. Und auch alles, was ich zur Bereitstellung der Waren brauche. Wirklich alles, sei es der Marktstand, sei es was auch immer, ich kaufe, ja, dann erreicht es doch auch nochmal eine neue Form, das Kapital, oder?
Unbedingt, unbedingt. Das meinte ich ganz genau so. Also dass wir sehen hier, genau, ist der gesellschaftliche Zusammenhang, der entscheidet, ob hier wirklich nur eine Menge von Münzen für den Einzelnen mehr werden muss. Oder ob das eine Bewegung ist, die wirklich das allgemein notwendige reine Tauschmittel betrifft. Und da würde ich jetzt gerne nochmal weitermachen und die andere Seite nämlich betrachten, nämlich den, der, also nicht den Höker, sondern denjenigen, von dem der Höker hier kauft. Das heißt ja also, schmutzig sind diejenigen zu halten, die von den Großhändlern Waren erhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Also das ist hier, die sind angewiesen, diese Höker, darauf, dass was von außen kommt. Etwas, was begehrt ist in dieser Stadt. So, jetzt diese sogenannten Großhändler, also diese Emporoi. Ich lasse also etwas weg und komme auf das Entscheidende hier zu sprechen. Nochmal allgemein, schreibt sie zu, wenn der Handel im kleinen Rahmen erfolgt, wie beim Höker, so muss man das für schmutzig erachten. Es ist also wirklich am Rande der Gemeinschaft. Also die schmutzigen Leute, die machen nicht die Gemeinschaft in der Hauptsache rein. Die sind sozusagen am Rande geduldet. Wenn dagegen im großen und umfangreichen, hier übersetzt er noch Geschäft, davon steht nichts im Lateinischen, wenn dagegen es also sich im Großen und Umfangreichen abspielt, in dem der Handel vieles von überall her beibringt und es vielen ohne Betrug zur Verfügung stellt, dann darf man ihn durchaus nicht tadeln, wie den Höker schon. Und auch wenn er gesättigt mit Gewinn oder vielmehr zufriedengestellt sich wie oft von hoher See in den Hafen direkt vom Hafen auf seine Landbesitzungen begeben hat, scheint er mit vollem Recht gelobt werden zu können. Also ein bisschen kompliziert, wir gehen nochmal auf die Einzelheiten dann ein. Aber das Entscheidende ist, der ist nicht nur nicht zu tadeln, das ist also nicht nur gleichgültig, da kann man es nicht nur dulden, was der macht mit seinem Handel, sondern das ist zu loben. Warum? Weil er vielen etwas zur Verfügung stellt und ohne Betrug. Aha, jetzt ist das, es ist ja schon erstaunlich. Warum betrügt der nicht? Ja, ganz einfach, weil der nicht eingebunden ist in eine Kette, ich kaufe und verkaufe das wieder, sondern er hat es ja eingetauscht. Er hat es eingetauscht und hat da nicht keine Wertberechnung angestellt, wie viel Wert er weggegeben hat, um Zeug von so und so viel Wert zu bekommen. Eine solche Rechnung gibt es nicht. Das heißt, er hat einfach nur, auf welche Weise auch immer, mit wie viel Aufwand an anderen Gütern auch immer, er hat jetzt irgendwelches schönes Zeug in die Stadt gebracht und gibt das vielen, ohne Betrug. Die werden ihn schon dafür, ihm dafür etwas zahlen. Die sind ihm vielleicht einfach nur einfach deswegen verpflichtet, weil er etwas gibt. Eventuell müssen sie nichts zahlen, sondern sind dann einfach nur ihm entsprechend nahe verbunden und eben sich zu irgendwelchen Gefälligkeiten dann eben verpflichtet. Aber es gibt eben nicht diese Kette. Hier zahle ich etwas dafür und hier verkaufe ich für das Gleiche. Nein, es ist ein einmaliger Verkauf. Und wie einmalig, das ist so wunderschön hier bei Cicero. Das ist, was, wir müssen das ja immer in den kleinen Bemerkungen eigentlich eben raushören. Weil für den antiken Menschen einfach diese Verhältnisse so vollkommen klar sind. Er versucht es ja jetzt nicht über 2000 Jahre Leuten zu verklickern, wie es dazugegangen ist, die von sich da die Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen. Nein, er erwähnt sogar, wenn er wenn er da eben zurückkommt mit Gewinn, das heißt also damit, dass er mehr Zeug hat oder überhaupt eben schönes Zeug dabei hat, auch eventuell dann tatsächlich gezahlt bekommen hat für die Waren. Und wenn er dann sich direkt vom Hafen wohin begibt, auf seine Landbesitzungen. Der Mann geht also nicht in den Laden, um was zu verkaufen. Der macht diese Fahrt und hat davon seinen Gewinn, natürlich selber etwas von diesen herbeigebrachten Waren und etwas, was ihm dafür gezahlt wurde. Aber er lebt nicht davon. Nein, der lebt selbstverständlich von seinen Ländereien. Der lebt auf seinen Landländereien und dahin begibt er sich zurück. Das heißt, der macht wirklich etwas, was für die Gemeinschaft, für dieses Gemeinwesen etwas ganz Entscheidendes bedeutet, nämlich er sorgt für Versorgung. Er betreibt die Versorgung mit, natürlich auch nur eher mit anderen, aber er macht ja etwas ganz Wichtiges. Deswegen ist er nicht etwa nicht nur zu tadeln, sondern deswegen ist er zu loben. Und zwar genauso ad modum, also ordentlich zu loben, wie der andere ordentlich zu tadeln ist. Und so erklärt sich, die Forschung schweigt sich darüber aus, warum hier die einen verachtet sind, weil sie lügen und warum der andere geachtet wird, weil er nicht lügt. Worin die Lüge besteht, wird überhaupt nicht untersucht. Gell? Es wird oft gedeutet, einfach nur ja, die typische aristokratische hochmütige Einstellung gegenüber den Kleinen, ja, die sind halt schmutzig und lügen deswegen. Nein, sie sind gezwungen zu lügen. Jeder sieht das, nimmt es in Kauf, aber verachtet das doch. Und hier an der Stelle, weil der Emporos, derjenige, der halt diese Fahrt übernimmt, überhaupt nicht in eine Kette von Kauf und Verkauf eintritt mit seinen Waren, gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit von Betrug. Wenn der nochmal weiterverkaufen würde, irgendwas, da käme er eventuell in die Situation, aber er gerät nicht dazu. Er kommt an und zieht sich auf seine Ländereien zurück. Das finde ich wunderbar. Bedenken wir haben jetzt hier von Erwerbszweigen gelesen und wir würden selbstverständlich bei Erwerb unbedingt davon sprechen, davon schreiben, dass man zu Geld kommt, also zu dem Mittel, um etwas zu kaufen. Wir merken hier, Cicero beschreibt diese Erwerbszweige ohne irgendwie, auch nur eben am Rande, irgend sowas zu streifen, wie eben ein Tauschmittel oder auch nur Wert. Also das spielt hier keine Rolle. Es geht um die Dinge selber, die man erwirbt. Und das zeigt eben die Passage, mit der er hier schließt, am allerschönsten. Also ich habe es am Anfang schon erwähnt. Er schließt: von allen Erwerbszweigen aber, also diesen Quaestus, den Erwerben, kann man ja auch vielleicht sagen, von all denen aber, aus denen etwas, ja, hier schreibt er, irgendein Gewinn gezogen wird. Im Lateinischen steht excibus aliquid acquiritur, von all dem, woraus man etwas gewinnt, also etwas erwirbt, das ist eigentlich noch deutlicher, von all dem, womit man etwas erwirbt, gibt es nichts Besseres als den Ackerbau, Agricultura. Nichts einträglicher, Uberius, eigentlich üppiger. Also nichts bringt mehr ein und nichts Dulcius, das ist das schönste Wort für das Lateinische, für den Römer, süß. Also nichts, was übersetzt er, nichts angenehmer. Lateinisch ist es süß, nichts süßer. Und vor allem nichts eines Menschen, nichts eines freien Menschen würdigeres. Also das ist das, was eines Menschen am ehesten würdig ist, von den Früchten des Bodens zu leben, den man eben da bewirtschaftet. Und man sieht, das ist der Inbegriff von Quaestus, von Erwerb. Da spielt das alles nichts irgendwie an Tauschmittel irgendeine Rolle, sondern wo es das spielt und vor allem, wo es eben in diesem Sinne eine Rolle spielt, das Tauschmittel, dass es aus einer Menge noch eine größere Menge werden muss für ganz bestimmte arme Schlucker, dann ist es das Verächtlichste. Das ist also das Gegenteil von eines Menschen, eines freien Menschen würdig. Das, finde ich, spricht deutlich davon. Diese Welt kennt kein Geld.
Oh, sehr schön, Eske. Vielen, vielen Dank, dass du heute uns so durch die Sendung da geführt hast. Ich habe so zwei Sachen gelernt, sage ich mal. Das eine ist, die alten Römer würden uns angucken und sagen, Lohnarbeit ist nur eine andere Form von Sklaverei und uns sehr dafür verachten. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, selbstverständlich gab es auch vor dem Geld Menschen, die in dieser Zwangslage waren, sich nur dadurch versorgen zu können, dass sie irgendwas kaufen und wie auch immer versuchen, teurer zu verkaufen. Aber dass es der ganz entscheidende Unterschied doch ist, ob das allen so geht und deswegen praktisch unser Tauschmittel aus sich heraus schon ständig mehr werden muss und uns alle zwingt, dass es das gesamtgesellschaftliches Wachstum geben muss und dass das einfach nicht zu vergleichen ist mit dem, dass einzelnen Menschen es früher so ging, weil man damals weder vom Geld noch vom Kapitalismus die Rede sein kann, aber heute sehr wohl. Für diese Einsichten danke ich dir sehr, Eske. Ja? Was kommt denn beim nächsten Mal?
Ja, wir, würde ich sagen, schließen die Sendung heute, wo wir einen Blick in die Welt ohne Geld gemacht haben. Und machen das nächste Mal weiter mit einer Folge, wo wir eben das nochmal genau im Blick nehmen, was es bedeutet, wenn alles ums Geld geht, wenn Geld zu mehr Geld gemacht werden muss, wenn also alles Wirtschaften darauf ausgerichtet ist, Geld zu erwirtschaften. Das ist was anderes, als eben Landwirtschaft zu betreiben und da auf ein gutes Wachstum zu hoffen. Es ist was anderes, das Geld zum Wachsen zu bringen. Das ist das Thema unserer nächsten Folge.
Da freue ich mich auch drauf. Damit beschließen wir die Sendung. Das waren die Money Profiler.
Und wir treten an, um das Geld in seiner Übermacht irgendwie in den Griff zu bekommen.
Wenigstens wollen wir uns von ihr nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen.
Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.